habe schon ganz schön viel gemacht in den letzten 2 Tagen, oder? Also nicht mal ganz 2 Tage, gerade mal ein Tag. 24 Stunden haben wir uns schon einiges angeschaut. Wir haben uns die Grundlagen des geistlichen Wachstums angeschaut. Dann ging es darum, wie wir gemeinsam wachsen. In der zweiten Stunde haben wir, jetzt muss ich selber überlegen, was haben wir in der zweiten Stunde gemacht? Der Kampf gegen Sünde, ja, haben wir uns genau angeguckt. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, um das es jetzt geht, Wandeln im Licht. Und möchte euch vielleicht erstmal erzählen, so ein bisschen aus unserem Gemeindealltag. Also es ist einfach eine Tatsache, dass ich Kinder mag. Und ich habe gesehen, wir saßen auch vorhin mit den Kindern am Tisch. Bin schon lange bei der Kinderfreizeit, jetzt glaube ich dann schon zum 19. Mal mit dabei, unserer Freien Baptistengemeinden. Und ich mag besonders Babys, vor allem auch Jungs, da ich ja nun selber nur 2 Mädchen hatte. Und ab und zu darf ich mir dann in der Gemeinde, wir haben jetzt auch gerade wieder ein paar Jungs in der Gemeinde, Babyjungs, und die darf ich mir dann schnappen. Die Eltern, die wissen das schon, und das ist okay, das darf ich. Naja, und das habe ich auch vor einigen Jahren mal gemacht. Das ist jetzt schon, wow, wie alt ist er? Joel? Ja, genau. Als Joel noch ein Baby war, der ist jetzt nicht mehr bei uns in der Gemeinde, die Eltern sind weggezogen, da habe ich mir den auch geschnappt. Und Sigi meinte noch zu mir: Olli, pass auf, Joel hat gerade gegessen. Und ich so: Ja, alles klar, Sigi, ich habe das schon im Griff. Und habe Joel dann genommen. Ich hatte natürlich, am Sonntag war das, ja, hatte meinen Anzug an und mit Krawatte und allem. Und es kam dann, wie es kommen musste. Joel hat genau das getan, wenn man kleine Babys, die gerade gefüttert wurden, wenn man die ein bisschen schüttelt. Ihr wisst schon, was passiert ist, ja? Und das ging natürlich alles auf meine Krawatte vor der Predigt, vor dem Gottesdienst. Ich bin dann schnell bei uns ins Badezimmer gegangen, hab dann geschrubbt und habe versucht, den Fleck wieder rauszukriegen, ja, von der Krawatte. Und naja, also das meiste habe ich wegbekommen. Aber eine Tatsache ist, der Fleck ist nie ganz weggegangen. Der Fleck war nie ganz weg. Und hier möchte ich die Parallele ziehen zu unserem Leben, unserem geistlichen Leben. Und die Sünde in unserem Leben. Ja, wir bemühen uns, wir gehen mit der Sünde in unserem Leben auf die richtige Art und Weise, auf gottgefällige Art und Weise um, aber sie ist nie ganz weg. Sie ist nie ganz weg. Und das hat natürlich, und darüber haben wir sehr intensiv gesprochen, das hat natürlich auch mit der Sündennatur in unserem Leben zu tun. Vielleicht so als Vorschau: Die ersten 3 Lektionen waren ja so, dass wir uns ganz viele Bibelstellen angeschaut haben. Jetzt, das ist vielleicht ein bisschen entspannender, zumindest was das Blättern angeht und das Mitverfolgen dessen, was ich sagen werde, werden wir uns in einer Bibelstelle also hauptsächlich in einer Bibelstelle aufhalten, und zwar 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 10, also im Prinzip das ganze Kapitel 1. Und hier möchte ich mit Vers 5 beginnen, aber wir schauen uns dann auch das ganze Kapitel noch an. Hier heißt es: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 1. Johannes 1, und das war Vers 5. Und es war auch so schön, die Einleitung von François, die passte natürlich wunderbar dazu, dass Gott das Licht geschaffen hat. Aber nicht nur das, er ist Licht. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also Licht, ich denke, da stimmen die meisten von uns, wahrscheinlich wir alle, überein. Licht ist wunderbar. Wir lieben das Licht in verschiedener Art und Weise. Also mein Ding ist es nicht, der Winter. Also hier in Deutschland ist es ja typischerweise so, dass die Sonne im Oktober untergeht und dann irgendwann mal im April wieder aufgeht. Als wir in Amerika gelebt haben, für mein Studium, da war es zumindest so, da wurde es dann eisig kalt im Winter, aber zumindest war es so, dass dann die Sonne geschienen hat, ja. Eisig kalt bei minus 20, 25 Grad, aber die Sonne hat geschienen, ja, und das für 2 Wochen. Also das war einfach trotzdem angenehmer, so einfach mitzukriegen und angenehmer zu tragen, als wenn die Sonne ständig fehlt und nie zum Vorschein kommt. Und Dunkelheit, das ist auch so, die hat auch negative Auswirkungen auf uns. Wir kennen das, die Dunkelheit macht uns müde. Sie macht uns manchmal auch schwermütig. Also ihr wisst, die Menschen in den skandinavischen Ländern, wo es halt sehr wenig Sonne gibt, und je weniger Sonne es gibt, umso mehr haben sie mit dieser Müdigkeit, mit dieser Schwermut auch zu kämpfen. Ja, das ist auch erforscht, das ist ein bekanntes Phänomen. Und Dunkelheit kann natürlich mitunter auch unangenehm sein. In dem Zusammenhang Musste ich an meine Zeit bei der Bundeswehr denken. Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal bei der Bundeswehr, auch mal ein bisschen länger, und musste einige Nachtmärsche mitmachen. Und es war nicht so sehr die Angst, die ich dabei hatte, sondern es war einfach unangenehm, bei Nacht durch einen Wald zu gehen. Ja, weil du wusstest nicht, ja, die nächste Wurzel, die da kommt, über die du stolpern kannst, oder der nächste Ast, der dir möglicherweise ins Gesicht schlägt, oder der Mann vor dir, über den du stolperst, ja, ist einfach nicht so angenehm. Oder manchmal macht uns Dunkelheit auch Angst. Also sie ist nicht nur unangenehm, sondern sie macht uns manchmal auch Angst. Und da denke ich dran, wie ich zum Beispiel als Kind immer wollte, dass meine Eltern das Zimmer, die Zimmertür, so einen ganz kleinen Spalt offen lassen. Ich weiß nicht, ihr kennt das von euch selber vielleicht oder auch von euren Kindern, ja. Und ich wollte also nur ein bisschen Licht sehen, ja, um diese Sicherheit zu haben, diese Verbindung zu meinen Eltern. Naja, und wenn wir an Licht denken, woran denken wir dann noch? Was fällt euch da noch ein? Zu Licht, Sonne, Wärme auf alle Fälle, hell, auch Sonnenuntergänge am Meer, in den Bergen, ja, wunderschöne Erfahrungen und wunderschöne Gedanken, die wir da haben können. Oder der warme Schein von Feuer von Kaminfeuer. Also wir alle lieben Licht eigentlich, könnte man so sagen. Deswegen haben wir auch im Winter so viele Lichter an. Ja, und Lichterketten, daher kommt das. Und wenn der Apostel Johannes hier über Licht spricht, dann gebraucht er das als Symbol, und das hat François auch angedeutet, als Symbol für Gottes Heiligkeit und Gottes Reinheit. Und Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Mit anderen Worten, Gott ist ganz heilig. In ihm ist keine Finsternis, in ihm ist keine Sünde, er ist ganz heilig. Okay, und das nur zur Einleitung, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text, 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 10. Es wäre schön, wenn einer von euch die vorlesen könnte. Ja, vielen Dank. Also nochmal Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also wie spricht Johannes hier? Er redet von Anschauen, Betasten, von mit den Augen sehen. Ganz genau, er spricht wie ein Augenzeuge, der diese Dinge gesehen hat. Und die Botschaft, um die es geht, ist eigentlich die ganze Person Jesu Christi. Natürlich das Evangelium, aber alles, alles im Zusammenhang mit Jesus Christus. Und dann Vers 2. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Und weil sie dieses Wort des Lebens kennengelernt hatten, wollten sie auch anderen davon erzählen. Hier heißt es dann in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also in unserer Gemeinde, sprechen wir relativ häufig von Gemeinschaft, und wir leben diese Gemeinschaft auch. Aber was genau ist eigentlich echte Gemeinschaft? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was ist eigentlich Gemeinschaft? Johannes verwendet das Wort hier 4-mal in nur 10 Versen. Also es ist ihm ganz wichtig, dass wir etwas über Gemeinschaft lernen. Und ich denke, wir können hier deutlich sehen, was echte biblische Gemeinschaft ist. Und echte biblische Gemeinschaft ist mehr, als sich einfach nur zu treffen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Also was wir hier erleben auf der Freizeit, ist ein Stück weit Gemeinschaft, selbstverständlich. Aber Gemeinschaft im biblischen Sinne ist mehr als das. Biblische Gemeinschaft bedeutet, Vers 3, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen findet ihre Grundlage in unserer Gemeinschaft mit Gott. Also wenn ich Gemeinschaft in meiner Beziehung zum Vater, erfahre ich dann auch Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und natürlich ist meine Gemeinschaft mit den Geschwistern genauso behindert, wenn meine Gemeinschaft mit dem Vater behindert ist. Und dann geht es weiter in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Vater, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tu nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist ziemlich deutlich, oder? Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also das ist wieder diese Beziehung, die Beziehung zum Vater durch Jesus Christus, die die Gemeinschaft unter uns ermöglicht und verstärkt. Aber zurück zu Vers 4, den hatte ich bisher noch ausgelassen. Vers 4, wenn ihn vielleicht mal einer von euch vorlesen kann. Genau. Worüber spricht Johannes hier? Was würde seine Freude vollkommen machen? Ja, okay, mach mal. Also zum einen durch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus, sehr gut. Und dann noch Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also dass Gott Licht ist, darüber spricht er, dass er absolut heilig ist, weil in ihm gar keine Finsternis ist. Darüber können wir gerne mal einen Moment nachdenken. Wie ist das? Erfahren wir Freude darüber, dass Gott heilig ist? Ist uns das eine Freude? Bringt dir dieser Gedanke Freude, dass wir einen heiligen Gott haben, in dem gar keine Finsternis ist? Bringt der Gedanke dich dazu, anderen von Jesus Christus zu erzählen, weil wir so einen wunderbaren, heiligen Gott haben, der nur Licht ist und keine Finsternis ist in ihm? Ich denke, eins der Probleme, die wir haben, ist die Tatsache, dass es uns einfach schwerfällt zu verstehen, wie heilig Gott wirklich ist und was seine Heiligkeit eigentlich wirklich bedeutet. Wir können das nur ein Stück weit nachvollziehen, was es bedeutet, heilig zu sein, so heilig, wie Gott heilig ist. Weil wir selbst durch die Sünde so sehr betroffen sind, durch unsere Sündennatur. Wir können das nur ein Stück weit nachvollziehen. Aber je mehr wir das nachvollziehen, umso mehr wird es uns dadurch drängen, mit anderen Gemeinschaft zu haben und anderen von Jesus Christus zu erzählen. Das ist das, was Johannes uns hier sagt. Und ich finde, dass die nächsten Verse besonders hilfreich für uns sein werden, und zwar genau auch in dem Zusammenhang des geistlichen Wachstums. Wenn ihr mal genau hinseht, dann werdet ihr sehen, dass in den Versen 6 bis 10, dass die alle auf dieselbe Weise beginnen. Nämlich wie? Wenn wir. Ja, das ist also wie in so einer Predigtgliederung. Ja, also Johannes benutzt hier einen gewissen Predigtstil und beginnt die nächsten Verse immer auf dieselbe Art und Weise. Wenn wir. Genau, und so kommen wir zu meinem ersten Punkt. Den habe ich genannt: Du kannst nicht beides haben. Beides können wir nicht haben. Worum geht es? Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Können nicht beides haben. Seht ihr, was ich meine? Wenn wir denken, dass wir eine enge Beziehung mit dem Herrn haben, aber wandeln dennoch in der Finsternis, dann stimmt da was nicht. Dann betrügen wir uns selbst. Wir tun nicht die Wahrheit, wie es hier heißt. Wir lügen. Johannes ist hier ziemlich deutlich und er sagt es auch mit deutlichen Worten. Er spricht davon, dass wir lügen und nicht die Wahrheit tun. Wir können nicht beides haben. Okay, jetzt könnte einer von euch vielleicht die Frage stellen, redet der überhaupt von Gläubigen hier? Ja, spricht er von Gläubigen, die auf der einen Seite meinen, Gemeinschaft zu haben, auf der anderen Seite aber in der Finsternis wandeln? Was meint ihr? Spricht er zu Gläubigen oder spricht er zu Ungläubigen? Ja, genau. Wieso? Also ich finde, es ist sehr offensichtlich, aber wieso kann man das sagen? So deutlich? Okay, der Brief ist nicht an Ungläubige gerichtet, ja. Aber wieso noch? Nochmal, wie fängt er den Vers an? Wie fängt er die Verse an? Wenn wir, er redet, er nimmt sich selber mit rein und sagt, wir alle, er spricht ganz klar zu Gläubigen. Er ist gläubig und die anderen, zu denen er spricht, sind auch gläubig. Also, wenn man die Frage hat, kann es eigentlich Gläubige geben, die in der Finsternis wandeln, dann muss die ganz klare Antwort sein, offensichtlich schon. Offensichtlich schon. Und das ist natürlich schon irgendwie beängstigend, oder? Also, dass man mal, wie es in Galater zum Beispiel heißt, dass man in einen Fehltritt tut, ja, dass man in Sünde fällt, dass man strauchelt, aber in Finsternis zu wandeln? Wofür ist Wandeln in der Bibel ein Synonym? Was bedeutet Wandeln in der Bibel? Lebensführung, Leben, genau. Also Wandeln ist Leben. Das hieße, es gibt Christen, scheinbar, es gibt Gläubige, es ist möglich für Gläubige, in der Finsternis zu leben, zu wandeln. Also man könnte es so sagen, jedes Mal, wenn wir gegen Gott sündigen, begeben wir uns gewissermaßen auf die dunkle Seite. Hört sich ein bisschen wie Krieg der Sterne an, ich meine es nicht so. Aber wir begeben uns, das ist das Bild, das Gott hier gebraucht, wir begeben uns auf die Seite der Finsternis, ja, auf die dunkle Seite. Wenn wir aber in der Sünde verharren, wenn wir da bleiben, wenn wir die nicht in Ordnung bringen, dann wandeln, dann leben wir in dieser Sünde, in der Finsternis. Und das ist genau das, was Johannes hier anspricht. Natürlich versteht unser Herr Jesus Christus den Kampf, in dem wir uns befinden. Wenn vielleicht mal einer von euch vorlesen kann, Hebräer 4, Vers 15, das ist einfach so ein wunderbarer Vers, den ihr alle kennen werdet. Hebräer 4, Vers 15, der uns so deutlich sagt, dass wir einen verständnisvollen Erlöser haben. Ganz genau. Jesus Christus versteht ganz genau, wie es uns geht. Er versteht genau, womit du zu kämpfen hast. Und selbstverständlich gibt es auch ganz viel Gnade für den Kampf mit der Sünde. Aber dennoch hat Sünde immer eine negative Auswirkung auf unser Leben und unsere Beziehung zu Gott. Und je nachdem, wie weit wir das gehen lassen, kommen wir zu dem Punkt, an dem Gott uns züchtigen muss. An dem er uns wie seine geliebten Kinder, die wir ja sind, erziehen muss. Und seine Erziehungswege sind immer genau richtig. Was sind Folgen? Was sind Folgen dafür oder davon, wenn wir in der Finsternis verharren, wenn wir in der Finsternis wandeln und leben? Ja, wir sind natürlich dann nicht ewig getrennt von Gott, aber in unserer Beziehung sind wir getrennt von Gott. Und was genau, wie genau sieht das aus? Ja, richtig, wir betrüben den Heiligen Geist, aber wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ja, genau, das ist eine Folge davon, sehr gut. Dass das Glaubenswachstum stagniert, das ist ja auch sozusagen der Punkt, um den es hier geht. Es ist auch so, dass dann Gott nicht in uns und durch uns wirken kann. Er könnte irgendwie schon, aber er tut es nicht. Ja, er kann uns dann nicht gebrauchen. Wir können dann nicht erwarten, seine Werkzeuge in Gottes Hand zu sein, wenn wir in der Finsternis wandeln. Was Gott durch uns tun kann, wenn wir in der Finsternis wandeln, ist natürlich dann sehr, sehr eingeschränkt. Und das betrifft auch die Führung und Leitung in unserem Leben. Die erfahren wir auch nicht mehr in dem Maße, wie wir das eigentlich sollten. Also ich habe schon mit Christen gesprochen, die mich immer gefragt haben, ja, aber ich merke nicht die Führung Gottes in meinem Leben. Vielleicht liegt es daran. Oder Gebetserhörungen. Wenn wir in der Finsternis wandeln, werden wir nicht mehr diese Gebetserhörungen erfahren, wie wir das normalerweise tun würden. All das wird durch die Sünde in unserem Leben limitiert, eingeschränkt, wenn wir in der Finsternis wandeln. Und jetzt müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie ist das bei uns? Siehst du Gott in und durch dich wirken? Werden andere durch dich geistlich gesegnet? Werden sie vorangebracht? Können sie sogar vielleicht wachsen durch deinen Rat, durch deine Jüngerschaft, die Tatsache, dass du ihnen zur Seite kommst? Hilft ihnen das? Deine Familienmitglieder, Geschwister in der Gemeinde, Freunde, Arbeitskollegen, werden die durch dich gesegnet? Erfährst du Gebetserhörung in deinem Leben? Gut, da ist natürlich immer noch ein ganz großes Element, was Gott angeht, ja, ob er ein Gebet erhören möchte oder wie er es erhören möchte, ob er Ja oder Nein sagt oder wie auch immer. Aber dennoch, Gebetserhörung, sicherlich auch ein Zeichen. Obwohl Gott immer wieder unsere Sünden vergibt, wird die Tatsache, dass wir sündigen, dass wir in der Finsternis wandeln, natürlich ganz klar eine Auswirkung auf unser geistliches Leben, auf unsere Beziehung zu Gott haben. Gut, die Folgen habe ich gerade erwähnt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir können nicht beides haben, ist der erste Punkt. Das zweite ist, sei offen in Bezug auf deine Sünde, die Verse 8 und 10. Vers 8, wenn ihn jemand mal vorlesen kann. Was hat Johannes zu dieser Aussage veranlasst? Er hatte doch gerade noch von unserer Gemeinschaft mit Gott gesprochen. Aber eben nur, eben auch darüber, dass wir im Licht wandeln sollen. Und das Licht hat eben die Eigenschaft, Dinge ans Licht zu bringen. Licht bringt Dinge ans Licht. Ich musste da an eine Geschichte denken, und zwar hatten wir vor einigen Jahren mal Reparaturarbeiten bei uns zu Hause, und im Keller waren irgendwelche Rohre undicht, und dann musste da unten die Betondecke, also ganz stark in die Betondecke rein gebohrt werden. Das ging so über 2 Tage und ging also die Arbeiten voran, musste abgedichtet werden und was auch immer. Okay, die Arbeiten waren verrichtet, die Handwerker waren wieder weg, und Katrin hat auch unten im Keller alles sauber gemacht. Aber ein paar Tage später haben wir mal alle Lichter im Haus angemacht, und plötzlich haben wir gesehen, dass es immer noch eine ganz, ganz dünne Staubschicht bis ins obere Geschoss bei uns gab. Ja, also der Staub war im Prinzip überall gewesen, wir hatten ihn nur nicht gesehen. Und warum hatten wir ihn nicht gesehen? Weil wir nicht unsere ganzen Lichter angemacht hatten. Erst das Licht hat das ans Licht gebracht. Und das ist auch genau, was das Licht Gottes zum Vorschein bringt. Das Licht von Gottes Wort in unserem Leben bringt die Sünde zum Vorschein, bringt den Dreck sozusagen zum Vorschein. Licht bringt zum Vorschein, was wir vorher nicht gesehen haben. Wenn jemand in dem Zusammenhang mal Johannes 3, Vers 20 lesen kann. Ja, da ist auch was dran, oder? Das ist auch so ein bisschen, das sehen wir bei anderen, das sehen wir aber ein Stück weit auch bei uns selbst. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Warum? Damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es fällt uns schwer, über unsere Sünde zu sprechen. Das ist nicht einfach. Genau deshalb spricht Johannes hier im Zusammenhang mit unserem Wandel im Licht natürlich auch von der Sünde. Ganz klar, darüber muss er sprechen. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Keiner von uns würde sowas sagen, oder? Würdet ihr sagen, ich habe keine Sünde in meinem Leben? Nee, das würden wir nicht sagen. Also warum diese Verse? Ich denke, so ganz, ganz so schnell können wir uns da nicht rausnehmen aus dieser Nummer. Wie zum Beispiel ist es bei dir, wenn es darum geht, Verantwortung für etwas zu übernehmen, das du getan hast. Gegenüber deinem Ehepartner, gegenüber deinen Kindern, den Geschwistern im Herrn oder deinen Kollegen. Wie sieht es dann aus? Oder wie ist das, wenn du etwas Überführendes in deiner Predigt gehört hast? Überlegst du dann gleich, wie jemand anders in der Gemeinde das unbedingt hören sollte? Oder denkst du dann erstmal darüber nach, was bedeutet das für mich und was sollte ich in Bezug darauf tun? So wollen wir nicht sein. Wir sollten erwarten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht und dass sein Wort uns verändern möchte. Und dann können wir darüber nachdenken, zu überlegen, das sollte so und so auch hören. Das gilt ja für eine Predigt, das gilt aber genauso für Gespräche, die wir haben. Das Gleiche gilt auch im Umgang mit Menschen um uns herum, unseren Familien, unserer Gemeindefamilie. Wie bereit sind wir da, offen mit unserer Sünde umzugehen? Also sozusagen unsere Sünde, das Licht von Gottes Wort auf unsere Sünde scheinen zu lassen, leuchten zu lassen. Bin ich bereit zuzuhören, wenn mein Ehepartner mir liebevoll zur Seite kommt und etwas in meinem Leben aufzeigt, eine Sünde in meinem Leben aufzeigt? Ist nicht einfach. Oder ein Bruder oder eine Schwester im Herrn oder ein Ältester. Also vielleicht muss ich dazu sagen, es ist natürlich auch, wenn wir auf jemanden zugehen, es gibt auch einen falschen Zeitpunkt und einen richtigen Zeitpunkt. Wir haben auch die Aufgabe, die Wahrheit in Liebe zu reden. Es geht in beide Richtungen. Also wir sollen nicht wie die Holzfäller einfach hingehen und eine Sünde ansprechen. Ja. Aber dennoch, wie bereit sind wir als Hörer, das zu hören? Wie gehe ich damit um, wenn jemand auf mich zugeht? Oder sehe ich vielleicht nur den Splitter im Auge des anderen? Ich musste da an eine Situation denken. Ich habe vor einem Jahr war ich eingeladen oder wurde ich gebeten, in ein Gespräch zwischen zwei Parteien zu kommen, nicht in unserer Gemeinde, in einer anderen Gemeinde, wo es um einen sehr schweren Konflikt ging. Und dann plötzlich kam die eine Seite, und es war schon bei einem wiederholten Treffen, mit einem ganzen Ordner, ungelogen. Die holten aus ihrem Koffer oder aus ihrem Korb oder was auch immer, holten ihr einen ganzen Ordner mit Sachen, die sie gesammelt hatten, über den anderen, über den Bruder. Ich weiß nicht, haben die diese Verse Matthäus 7 noch nicht gelesen? Das war erschreckend für mich und war auch augenöffnend. Matthäus 7, Vers 3. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Ja, wir sehen immer gern die Splitter im Auge des anderen, aber den Balken bei uns, den sehen wir nicht. Vers 5. Heuchler, so deutlich spricht der Herr, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also der Herr sagt nicht, wir dürfen nicht die Splitter im Auge des anderen ansprechen, aber er sagt, schau erst mal auf dich selber, du hast einen Balken im Auge. Nimm doch erst mal den Balken raus, damit du bei dem anderen den Splitter rausnehmen kannst. Bevor du dem anderen hilfst, guck erst mal auf deinen Balken. Wie bereit bist du wirklich, offen mit der Sünde in deinem Leben umzugehen? Ich denke, je mehr wir darüber wissen, wie heilig Gott wirklich ist und wie sehr Licht er ist, umso bereitwilliger werden wir sein, offen und transparent auch mit unserer Sünde umzugehen. Und wir sehen das auch in der Seelsorge bei Veränderungen, wenn Menschen sich verändern. Gut, und wo ich jetzt meine Sünde sehe, was mache ich dann? Was kommt als nächstes? Ganz klar, kehre um zu Gott. Wenn wir die Sünde sehen, sollen wir umkehren. Wenn jemand mal Vers 9 liest, ganz bekannt, vielleicht habt ihr ihn noch auswendig, Vers 9. Ja, das ist ein absolut wichtiger Aspekt hier in dem Gesamtzusammenhang. Auch im Zusammenhang mit unserem geistlichen Wachstum und echte Veränderungen in unserem Leben. Dass wir unsere Sünde bekennen sollen, denn dann ist Gott treu und gerecht. Also er verheißt uns das, dass er uns reinigen wird von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar ist diese Zusage. Das heißt also auch, je mehr wir Gottes Heiligkeit verstehen, umso mehr werden wir auch bereit sein, umzukehren und unsere Sünde zu bekennen. Aber wie kehren wir um? Wie kehren wir um? Also in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf Situationen in unserem Leben, verstehen wir das sehr gut. Also wenn ich mich zum Beispiel verfahren habe, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin oder hier in der Gegend mich nicht auskenne und verfahre, Was mache ich dann? Ich fahre wieder zu dem Punkt zurück, wo ich mich verfahren habe, wo ich noch wusste, wo es lang geht, gehe wieder zu diesem Punkt zurück und kann dann wieder von vorne anfangen und kann dann also auf diese Weise eben umkehren und dann wieder weitermachen auf die richtige Art und Weise, auf dem richtigen Weg. Naja, und in Bezug auf unser geistliches Leben ist es ähnlich. Netterweise müssen wir nicht den ganzen Weg zurückkehren, weil wenn wir uns auch nur ein ganz klein wenig Richtung Umkehr bewegen, ist Gott schon da, um uns zu helfen. Wir müssen nicht den ganzen Weg zurückgehen. Gott ist immer da. Wir müssen uns ihm nur wieder zuwenden. Ja. Also Umkehr braucht nicht lange, das will ich damit nicht suggerieren. Aber einfach, dass wir ein Verständnis haben, was es bedeutet, eine Umkehr zu tun in unserem Leben. Aber, und das finde ich besonders schön hier an diesem Abschnitt, an diesem Kapitel, 1. Johannes bzw. Johannes gibt uns einfach noch weitere Informationen darüber, was es heißt, umzukehren, damit wir es ganz, ganz praktisch machen. Denn die Umkehr ist so wichtig für unsere echte Veränderung. Und da gibt es zwei notwendige Schritte, die müssen beide da sein. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste an dieser ganzen Botschaft. Diese zwei Punkte. Was bedeutet es, wirklich umzukehren und wie erfolgt dadurch wahre oder wirkliche Veränderung? Das erste ist ziemlich offensichtlich. Bekenne deine Sünde. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was heißt bekennen? Was heißt Sünde bekennen? Sehr gut. Müssen wir eigentlich um Vergebung unserer Sünden bitten? Müssen wir Gott um Vergebung unserer Sünden bitten? Genau, eigentlich nicht. Ne? Also das ist okay, wenn jemand sagt, Vater, vergib mir, das ist schon okay, es ist das Richtige gemeint, aber rein technisch gesehen, wir werden nicht aufgefordert, ihn um die Vergebung unserer Sünden zu bitten. Das hat er bereits getan am Kreuz. Wir sollen unsere Sünde bekennen. Das Wort ist im Griechischen homologeo, homo, dasselbe, logeo, also von logos das Wort, oder logeomai ist, glaube ich, das Verb dazu, sprechen. Dasselbe sagen wie Gott. Und zwar dasselbe sagen wie Gott über meine Sünde. Dass ich also meine Sünde mit Gottes Augen sehe, dass ich verstehe das Ausmaß meiner Sünde, dass ich gegen ihn gesündigt habe. Das bedeutet Sünde bekennen. Ich sage ihm, dass ich gesündigt habe. Jetzt könnte man sagen, okay, wieso muss ich Gott sagen, dass ich gesündigt habe? Der weiß doch, dass ich gesündigt habe. Ja klar, das ist doch wie bei euren Kindern oder wie als ihr Kinder wart. Als eure Eltern, als ihr etwas getan habt, als Kinder. Und eure Eltern genau wussten, dass ihr das getan habt, in vielen Fällen. Ja, dann haben sie trotzdem darauf gewartet, dass ihr kommt und ihnen sagt, was ihr gemacht habt, oder nicht? Also wie viel mehr wert ist es, wenn die Kinder kommen und einfach zugeben, was sie getan haben, ohne dass wir sie darauf hinweisen. Sie kommen zu uns und bekennen ihre Schuld, bekennen ihre Sünde. Und das ist genau das, was Gott auch möchte. Wir informieren ihn nicht über etwas, das er nicht wusste, sondern wir bekennen nur, wir sagen ihm nur, dass wir verstehen, dass wir gegen ihn gesündigt haben und dass wir auch das Ausmaß der Sünde verstehen, ja? Richtig, genau. Ja, und es beginnt mit der Aufrichtigkeit, mit unserer. Also Gott möchte einfach, dass wir zu ihm kommen und dass wir ihm sagen, was wir getan haben. Naja, und dann müssen wir einfach verstehen, wie wichtig Sündenbekenntnis in unserem Leben ist. Und jetzt einfach nur mal eine Frage zum Nachdenken und nehmt es einfach mal mit. Wann war das letzte Mal, als du Gott deine Sünde bekannt hast? Also eigentlich sollten wir dauernd Sünde bekennen, weil wir immer wieder sündigen. Aber wie oft, denkt einfach mal darüber nach, wie oft tun wir das wirklich? Und ich meine hier nicht so am Ende des Tages, dass wir sagen, lieber Vater im Himmel, vergib mir alle Sünden, die ich in der letzten Woche begangen habe oder vergib mir alle Sünden, die ich heute getan habe. Sondern ganz konkret, Vater, bitte vergib mir, dass ich heute sündhaft zornig geworden bin mit meiner Frau. Oder vergib mir, dass ich ungeduldig war mit dem Bruder im Herrn. Also ganz konkret. Und wir sollen unsere Sünde zuerst Gott bekennen, immer zuerst Gott bekennen. Aber dann sollen wir auch zu dem anderen gehen. Also wir sündigen ja in den allermeisten Fällen an Gott, aber an anderen, also anderen Geschwistern gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Ja, unsere Sünde betrifft meistens andere Menschen. Und deswegen sollen wir das auch immer mit den anderen Menschen in Ordnung bringen. Und sie können wir um Vergebung bitten. Ja, Gott hat uns schon seine Vergebung zugesagt. Ihm sollen wir die Sünde bekennen. Also, wir haben unsere Sünde in Gottes Licht gesehen und dann haben wir sie dem Vater bekannt. Aber wenn wir jetzt aufhören, wenn wir dabei aufhören, einfach nur die Sünde zu bekennen und sie Gott zu sagen, dann sind wir doch nicht wirklich umgekehrt. Es gibt noch einen zweiten Schritt, der absolut wichtig ist. Und den sehen wir hier auch. Und zwar in einem Vers, den ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, den ich ausgelassen habe in der Betrachtung. Und zwar Vers 7, wenn den jemand nochmal vorlesen kann. Also seht ihr, in Vers 9 wird von der Reinigung von der Sünde gesprochen, und zwar, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und in Vers 7 steht auch, dass der Sohn uns reinigt. Und zwar wann? Wenn wir was tun? In Vers 7? Wenn wir im Licht wandeln, ganz genau. Und das ist dieser absolut wichtige zweite Punkt. Und dann habe ich hier dahinter geschrieben, bekenne deine Sünde, und das habe ich als Punkt bezeichnet, erkläre ich gleich, und wandle im Licht ist ein Prozess. Also Sündenbekenntnis ist ein wichtiger Punkt, zu dem wir kommen sollen. Ja, an irgendeinem Punkt verstehen wir, dass wir gegen Gott gesündigt haben, relativ bald typischerweise, und dann bekennen wir unsere Sünde. Das ist ein Punkt, das ist ein Zeitpunkt, in dem wir unsere Sünde bekennen. Aber dann in Vers 7 beziehungsweise Johannes, der Herr durch Johannes, spricht davon, dass wir im Licht wandeln sollen. Und das ist ein Prozess. Es gibt also bei der Umkehr einen Punkt und einen Prozess. Und was heißt das, im Licht zu wandeln? Naja, das haben wir eben eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, dass wir eben nicht in der Finsternis wandeln, sondern dass wir auf Gottes Seite wandeln. Dass wir die Sünde ablegen und dass wir nach Gottes, also auf gottgefällige Weise wandeln und leben. Das heißt im Licht wandeln, dass wir diese Sünde mit Gottes Hilfe nicht weiter begehen, nachdem wir sie bekannt haben. Und dass wir auf Gottes Seite bleiben und weiter auf diesem Weg gehen. Und das ist echte Umkehr, wenn wir unsere Sünde bekannt haben, wenn wir sie Gott gesagt haben und wenn wir dann aber auch Konsequenzen und Leben folgen lassen, nämlich ein Leben im Licht. Und dann wird sich zeigen, dass wir tatsächlich umgekehrt sind. Okay, einen Punkt haben wir noch. Denn es ist trotzdem so, dass wir immer wieder erleben, dass wir unsere Sünde bekannt haben und eine Zeit lang im Licht gewandelt sind, und dann doch wieder fallen. Was machen wir dann? Ganz genau. Dann machen wir genau wieder das Gleiche. Dann bekennen wir wieder unsere Sünde und beginnen wieder im Licht zu wandeln. Und das ist einfach unser Leben in der Nachfolge. Ja, und es kann durchaus sein, dass wir an einem Punkt wirklich in unserem Leben mit einzelnen Dingen wirklich siegreich sein können, in der Gnade Gottes, mit Gottes Hilfe. Aber mit anderen hartnäckige Sünde kann sein, dass wir eine ganze Zeit lang immer wieder diesen Weg gehen müssen, die Sünde zu bekennen und dann wieder mit Gottes Hilfe beginnen, im Licht zu wandeln. Und Gott schenkt ganz, ganz viel Gnade für diesen Vorgang, denn das ist eigentlich unser geistliches Leben, unser Leben in der Nachfolge, unser Leben im Licht. Damit bin ich eigentlich am Ende dieser Stunde. Vielleicht einfach noch, ich muss gerade mal auf die Uhr schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten. Habt ihr Fragen an diesem Punkt dazu? Ja. Naja, bekennen heißt nicht nur, ich kenne die Sünde, sondern bekennen heißt, ich kenne die Sünde und gebe vor Gott zu, dass ich gesündigt habe und gebe dann auch vor dem Bruder, vor der Schwester, gegen die ich gesündigt habe oder dem Menschen, gegen den ich gesündigt habe, bekenne ihm auch diese Sünde. Und da kann natürlich Reue mit dabei sein, aber mit Reue, da wäre ich vorsichtig, denn es gibt zwei Arten von Reue. Es gibt weltliche Reue und es gibt wirklich, wie nennt Paulus das in 1. Korinther 7, geistliche Reue. Das ist 2. Korinther 7, ne? Bitte? Also ich würde nicht zu viel Wert auf Emotionen setzen. Denn bei manche sind dann halt wirklich, zeigen eine wirkliche gottgefällige Reue, die sind wirklich zerbrochen. Aber andere erkennen einfach nur, aufgrund von Gottes Wort, das habe ich falsch gemacht, oder in anderen Situationen erkennen wir einfach nur, das habe ich falsch gemacht und ich muss das mit Gott und anderen in Ordnung bringen. Du meinst Gott gegenüber? Du kannst das gerne sagen. Du kannst das gerne. Eigentlich, es wird uns nicht vorgegeben, wie wir unsere Sünde bekennen. Wir sollen sie ihm sagen. Und dass wir natürlich in dem Moment, wo wir sie ihm sagen, wenn wir sagen, wir haben sie mit Gottes Augen gesehen, dann sind wir natürlich auch ein Stück weit auch ein Bedauern darüber. Aber ich bin einfach sehr vorsichtig, sehr stark diese Emotion des Bedauerns als Voraussetzung für ein echtes Bekenntnis zu nehmen. Es geht mehr um die Erkenntnis, um das Wissen, ich habe gegen Gott gesündigt. Also ich sage nicht, dass es nicht mit dabei sein kann oder sollte, aber ich glaube nicht, dass es in 100% aller Fälle einfach diese Emotion da sein muss, des Bedauerns. Es kann eine Willensentscheidung sein, einfach zu sagen, das war falsch. Ja, Klaus? Absolut. Zum anderen zu gehen. Ja, genau das Gleiche habe ich letztens in der Predigt gesagt. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ja? Also ich denke, es zeigt einfach, dass das Bekenntnis ernst gemeint ist, das Bekenntnis Gott gegenüber, wenn wir auch zum Bruder, zur Schwester hingehen und das dann auch in Ordnung bringen. Also nach dem Vers ist es erstmal so, dass wenn wir unsere Sünde Gott gegenüber bekennen und es auch wirklich meinen, dass er uns dann vergibt. Die Zusage haben wir. Aber ich denke, eine ganz klare Konsequenz, also als Teil des Wandelns im Licht, ja, das ist ja sozusagen der Prozess und die Praxis, dazu gehört ja, dass sich das dann auch in Taten äußert und dass wir dann auch unsere Schuld in Ordnung bringen. Ich denke zum Beispiel an Matthäus 5, ja, dass wir, wenn wir wissen, dass jemand anders was gegen uns hat, dass wir gegen jemand anders gesündigt haben, dass wir dann zuerst unser Opfer am Altar liegen lassen und das in Ordnung bringen. Ja, also Gott sieht schon eine sehr große Wichtigkeit darüber, dass wir auch Dinge mit anderen Menschen wieder in Ordnung bringen. Ja, Jürgen, ich will den Vers gleich noch vorlesen. Ja? Ja. Also die Stelle, die ich meinte, ist Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also ich bin gerade dabei, etwas für Gott zu tun, einen Gottesdienst, ja, und erinnere mich aber, jemand hat etwas gegen mich, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also ich denke, die beiden gehören schon zusammen. Aber ja, der Vers sagt, 1. Johannes 1, 9, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Aber ich denke, es wird sich auswirken. Ja, und dann... In schwierigen Fällen. Mhm. oder mehrere Jahre sogar. Genau. Aber ich denke, so jemanden sollen wir genau immer wieder zu dem ermutigen, was Gottes Wort sagt. Immer wieder die Sünde zu bekennen, immer wieder Dinge mit anderen Geschwistern in Ordnung zu bringen. Immer wieder diese Umkehr zu tun. Ob die Umkehr echt ist, kann ich nicht sagen. Wir haben auch Schwachheiten, wie du das gerade sagst. Aber ich glaube auch, dass wir in so einem Fall natürlich, da wird es natürlich auch ganz wichtig, dass jemand anders uns auch noch zur Seite kommt und so eine Person dann mit begleitet und ein Stück dann einfach diesen Weg miteinander geht. Aber immer wieder die Person ermutigt, die Sünde zu bekennen und sie mit Gott in Ordnung zu bringen. Und dann eben auch anderen die Sünde zu bekennen. Ja, okay, genau. Ja, es ist immer vorrangig, Gott zu bekennen, aber dann ist wahrscheinlich, also Sünden, die wir vielleicht nur zwischen uns und Gott tun, die ihn betreffen, die, genau, da müssen wir nicht unbedingt jemand anders um Vergebung bitten, ja. Aber Gott auf alle Fälle immer. Ja, Jürgen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zum Klaus, wenn Sachen,
genau.
Ist es immer wieder zurückkommen?
Immer wieder zurückkommen, das ist das, was ich meinte, ja. Ja, genau. Genau. Ja. Meinst du jetzt die andere an dir, also wo andere an dir gesündigt haben? Ja. Also ich finde das ein großartiges und ermutigendes Zeugnis. Es ist nicht immer ideal und deswegen gibt es eben auch so eine Bibelstelle, die uns sagt, so viel an euch liegt, sollen wir in Frieden leben mit allen Menschen. Ja, es gibt Situationen, da bemühen wir uns und wir müssen es einfach erstmal an dem Punkt belassen. Ja, weil die andere Person vielleicht noch nicht so weit ist. Vielleicht muss er noch wachsen, vielleicht muss er noch reifen. Ja, um die Bitte um Vergebung auch anzunehmen. Genau. Aber letztendlich geht es immer wieder darum, auch gerade bei Verletzungen, anderen zu vergeben. Und auch ein Stück weit einfach unser Vertrauen auf den Herrn zu setzen und zu sagen, du wirst am anderen schon arbeiten und schenk mir einfach die Gnade und die Kraft, dass ich nicht ständig wieder darüber nachdenke und dass ich einfach diese Vergebung auch wirklich gelten lasse, die ich ausgesprochen habe. Ja, und das auch immer wieder zu tun. Also ich kann mich erinnern in meinem Berufsleben, ich war auch ein paar Jahre bei Siemens. Also es gab ein paar Situationen, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, wo mir klar war, da habe ich einfach wirklich daneben gelangt und bin jemand anders in meiner Abteilung zu hart angegangen, falsch angegangen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht, machen müssen und habe sie dann ins Besprechungszimmer berufen und die haben schon gedacht, was in Himmels Namen wird der jetzt von mir erwarten? Und dann habe ich wirklich... Ich habe es vielleicht mit anderen Worten getan, aber ich habe im Prinzip ihnen meine Sünde bekannt und sie um Vergebung gebeten. Ja, ich habe ihnen also gesagt, das und das habe ich gemacht und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, und dann haben die immer ganz große Augen gekriegt, aber die Wirkung davon, die war wirklich sehr, sehr positiv. Die sind das nicht gewöhnt. Ja, das ist jetzt... Genau, das muss man erstmal machen und das war alles andere als einfach, aber das war das Richtige und das war sehr segensreich, das zu tun. Okay, also ja, also ich glaube, dass wir hier differenzieren müssen zwischen einmal Sünde, die ich begehe, ja, und ich glaube, da sollten wir die Erwartung haben, die Hoffnung haben, dass wir diese Sünde ablegen können mit Gottes Hilfe, indem wir unsere Sünde bekennen, immer wieder umkehren, immer wieder daran arbeiten, mit Gottes Hilfe im Licht zu wandeln, oder aber Dinge, die einfach eine... Also so wie der Pfahl im Fleisch bei Paulus, ja, das waren ja irgendwelche Sachen, die von außen kamen, irgendein Leid, das kam, vielleicht war es irgendein körperliches Leid. Das ist was anderes. Das kann sein, dass das wirklich bis zum Ende unseres Lebens uns betrifft. Und dann müssen wir einfach sagen, okay, da in dieser, da soll uns einfach Gottes Gnade genug sein. Genau. Aber da nochmal, da müssen wir wirklich eine Trennung machen zwischen Dingen, die wir tun, die wir aktiv tun, wo wir aktiv sündigen und die sollen wir eigentlich ablegen, ja, denn wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Und dann auf der anderen Seite einfach Dinge, die uns geschehen, Leid, das uns geschieht, Krankheiten, Dinge, Sünden, die andere an uns begehen, ja. Und da ist es dann manchmal erforderlich, wir sollen natürlich dafür beten, dass Gott das wieder wegnimmt, wir beten alle dafür, wir beten ja für Krankheit auch füreinander. Aber es kann sein, dass einfach Gott sagt, nein, ich belasse das in deinem Leben. Und dann kann es auch, dann nutzt er das natürlich, klar, natürlich auch, um uns zu formen. Aber das ist halt ein Unterschied, ja, ob es Leid ist oder ob es Dinge sind, die andere an uns tun oder ob es unsere eigene Sünde ist. Okay? Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Danke wieder für eure Aufmerksamkeit und ich bete noch zum Abschluss. Wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen. Dir danken, dass wir so viele Informationen, so viele wunderbare Wahrheiten aus deinem Wort ziehen können, Vater. Ich danke dir für diesen wirklich segensreichen Abschnitt hier in 1. Johannes Kapitel 1, Vater. Und dass wir einfach erkennen dürfen, wie wir im Licht wandeln sollen, Vater, in deinem Licht, weil du heilig bist, Vater. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, mehr und mehr in deinem Licht zu wandeln, dass wir nicht in der Finsternis verharren, Vater, sondern dass wir, wenn wir gesündigt haben, das tun, was wir wissen, was wir tun sollen, dass wir dann zu dir kommen, unsere Sünde bekennen, sie mit anderen in Ordnung bringen, Vater, und dann im Licht wandeln. Vater, hilf uns einfach da an diesem Punkt weiter zu wachsen und immer wieder umzukehren. Vater, wir danken dir für den heutigen Abend, danken dir für die Zeit miteinander in deinem Wort und danken dir für deinen wunderbaren Segen. In Jesu Namen. Amen.